CrossFit im Alter. Ja, okay, was bedeutet eigentlich Alter? Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, in dieser Folge niemanden damit auf die Füße zu treten. Entschuldigung, falls ich es nicht geschafft habe. Im CrossFit heißt älter zu sein gleich Masterathlet, also ab 30 Jahren. Nach oben hin ist Luft. Der älteste deutsche Athlet bei der Weltmeisterschaft in Budapest 2024 ist in der Kategorie 65 plus gestartet. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Ja, und ich freue mich auf meinen heutigen Gast und ihr Programming, was sich an ältere, reifere oder erwachsene Athleten richtet. Alina Weidlich und ihr Circle Programming. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Sie ist Gewichtheberin, Crossfitterin und funktionale Fitnessathletin. Sie ist auch Coach und schreibt ihr eigenes Programm für eine ganz spezielle Zielgruppe. Und ich freue mich, dass sie heute zu Gast ist. Das ist nämlich Alina Weidlich. Schön, dass du da bist.
Hey Judith, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Let's talk.
Ja, und wir haben uns ein ganz bestimmtes Thema ausgesucht. Ich glaube, ich habe es gerade gut angeteasert. Du machst Coachings und Programs. Das machen ja viele Athleten, kann man ja mal so stehen lassen. Du
Ja.
hast aber eine ganz bestimmte Zielgruppe.
Ja, tatsächlich habe ich im letzten August The Circle Coaching gegründet. Das ist ein Programming für Masters-Athleten. Also sprich für alle, die im Erwachsenenalter mit der funktionalen Fitness angefangen haben. Also nicht schon mit 14. Das heißt, also den Sport nicht inhaliert haben, quasi von der Pike an. Für Leute, die halt keinen Background in Gymnastics haben oder im Weightlifting oder, also ich weiß nicht, auf dem klassischen Turnen kommen, sondern die, die halt sagen, okay, ich würde halt gern doch einen Handstand lernen und ich bin, weiß nicht, mit 20, über 30 und zeigt mir doch mal einen Weg, wie das gehen kann. Weil als ich angefangen habe, konnte ich halt auch leider gar nichts. Kein Pull-up. Kein Air Squat, ich bin einfach nach hinten umgefallen, als ich es versucht habe. Ich konnte auch keinen Push-up und gar nichts. Und dabei habe ich immer gedacht, ich wäre sportlich. Und dann kam der Moment, wo es hieß, ja, wir machen jetzt Handstand-Push-ups und man soll an die Wand hochkicken. Also ne, in den Handstand an die Wand. Und ich so, nein, no way, na gar nichts, nichts mache ich hier. Ja, und dann merkte man schon so, dass es anderen erwachsenen Athleten auch so geht. Dass halt Ängste da eine Rolle spielen, dass man irgendwie auch schon was erlebt hat, Verletzungshistorie und so. Und dass das für Erwachsene manchmal auch gar nicht so einfach ist, sich dann da zu überwinden. Oder wenn man Muscle-Ups macht und dann hängst du da oben in den Ring und denkst, ich komm nie wieder runter. Ich will da oder ich will da gar nicht erst hoch. Ja? Und dann habe ich gedacht, so, ja, es gibt super viele Programmings und es gibt auch richtig viele sehr gute Programmings. Ich habe auch durch mein Athletensein einige davon ausprobiert. Ich würde sagen, fast die Mehrheit ausprobiert. Aber man muss halt immer schon alles können, ne? Muss schon richtig gut sein. Und dann dachte ich mir, irgendwie fehlt es doch. Also mal was so für Erwachsene, wo man auch gemeinsam in einem Template zum Beispiel so, weiß nicht, Barmasse ablernen kann. Ja, ohne dass man jetzt gleich 20 Unbroken stehen hat in einem Workout. Und dann denke ich so, Gott, 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 Gott. Wie skaliere ich das jetzt entweder so bis zur Unkenntlichkeit auf einen Burpee-Pull-up? Ja, dass ich das irgendwie hinkriege oder wie viele Stunden muss ich einrechnen? Muss ich hier zu einer bestimmten Zeit raus aus dem Gym oder habe ich 4 Stunden Zeit? Und das war halt irgendwo so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das gibt's nicht, lass mal machen. Weil sonst gibt es halt oft nur so einen Abklatsch vom normalen Programming, dass man sagt, okay, für Master machen wir auch was mit weniger Gewicht, weniger Wiederholungen und weniger Skills. Das fand ich doof. Naja, und dann habe ich das gegründet.
Ich würde sagen, jetzt hast du meine erste Frage schon weggenommen. Warum Masterathleten? Vielleicht können wir einmal das ganz kurz definieren. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass auch Menschen jetzt die Folge sich anhören, die sich vielleicht nicht so ganz mit dem Sport auskennen. Und du hast es gerade öfters erwähnt, Erwachsene. Erwachsene. Was oder welche Erwachsenen meinen wir denn? Also wer trifft auf dein Programming zu? Welche Altersklasse
Also ich würde tatsächlich sagen, alle, die über Mitte 20 sind. Ja, dadurch, dass es den Sport, sagen wir, in Deutschland 10 Jahre gibt, haben alle die, die jetzt so Ende 20, Anfang 30, vielleicht auch 60 sind, im Erwachsenenalter mit dem Sport begonnen. Und das sind meistens die, also es trifft genau auf die zu, die ins Gym kamen und gedacht haben, eine Langhantel, habe ich ja schon mal gesehen, aber habe ich noch nie irgendwie benutzt. So, wie geht denn das? Was ist jetzt genau ein Clean und ein Thruster, was? Also was steht an der Tafel? Muss ich das erst übersetzt bekommen? So, genau an die Leute richtet sich das, die halt sagen, okay, ich hatte nie Berührungspunkte, ich habe den Sport angefangen, das hat mir richtig Bock gemacht. Ich habe nur Bahnhof verstanden, aber fand ich gut. Und jetzt würde ich halt da gerne einfach mal was dazulernen, einen bestimmten Skill noch lernen, mich austoben. Und wenn es halt auch, dafür ist der Sport ja an sich auch ganz gut geeignet, wenn es auch nur um gut aussehen geht, ab einem bestimmten Punkt, wo man sagt, okay, ich möchte mich fit halten, eine Stunde, ein gutes Training haben und dann gehe ich nach Hause. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, in Classes zu gehen. Ja, wenn du ein Home Gym hast zum Beispiel, dann ist man manchmal auch so ein bisschen lost und dann macht man so sein Programm vor sich hin und merkt so, naja, funktioniert manchmal gut und manchmal auch nur so mäßig. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn da mal jemand drüber guckt. Ja, oder man sagt auch, ich gehe gerne in die Class, aber da bleibt zu wenig Zeit, um halt eine bestimmte Progression zu machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Liegestütze im Handstand können, ja, ein Handstand Push-up, da fehlt uns dann die Zeit. Und ich möchte das gerne extra machen. Auf die Leute, ja, richtet sich das. An
Das
die
heißt,
Leute
es
richtet sich
ist
das.
nicht klassisch, sage ich jetzt mal, Masterathlet ab 30 bei der funktionalen Fitness oder 35, sondern wirklich alle die, die etwas später, also ja, später mit dem Sport begonnen haben, und jetzt nicht krass irgendwie, ja, seit sie 15 sind, das gemacht haben, voll drin haben, sondern jetzt im höheren Alter, darf man das schon sagen?
Weiß auch nicht genau, es hört sich immer komisch an, ne? Wenn die Leute auch so sagen, naja, Masters-Athlet, so alt bin ich doch noch gar nicht. Das stimmt, das ist halt, ja, wir heißen halt Masters-Athleten ab 30, offiziell. Ab da darf man sich Masters-Athlet nennen. Das stimmt ja auch an sich. Das klingt halt immer ein bisschen älter. So. Aber wenn du halt den Sport nicht schon inhaliert hast als
Ja.
Zwölfjähriger, dann ist es halt doch manchmal was anderes mit manchen Dingen.
Vielleicht kannst du ja mal verraten, wie alt ist dein Ältester oder deine älteste Coachie?
Oh, jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube 76. 76.
76.
Ja.
Und wie, also vielleicht jetzt, wir müssen da gar keinen Namen oder so nennen, aber wie sieht so ein Programming für einen 76-Jährigen aus? Weil, also ganz kurz, um das zu rahmen, weil ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, aber wenn ich meine Eltern jetzt hier in den Topf werfe, die gehen auf die 70 zu, also sie sind knapp 70. Und für die, also die könnten vielleicht sich aufs Bike setzen irgendwie. Und das war's. Also die könnten gar nicht mehr so viel, haben aber auch seit langem natürlich kein Sport gemacht. Aber das ist so krass, wenn man sich vorstellt, ein 76-Jähriger hat ein Programming. Ja, berichte mal, da bin ich jetzt neugierig.
Das ist auch eine ganz spannende Reise, muss ich sagen, weil je älter Athleten werden, desto weniger trauen sie sich zu. Und in der Betreuung geht es viel darum, die mentalen Aspekte aufzuarbeiten, zu sagen, nimm doch mal die 6 Kilo Kettlebell in die Hand. Jede Tüte ist schwerer, die du trägst. Ja, da verschieben sich Relationen oft. Total, dass man sagt, oh, hier ist ein Gewicht. Nee, das kann ich ja gar nicht, kann ich gar nicht anheben. 8 Kilo Kettlebell. Und man sagt, wenn du eine Tüte trägst, dann ist schwerer und du trägst sie an einem Arm bei der Seite, ja, so, dass man denen halt beibringt, dass Gewichte an sich nichts Schlimmes sind. Natürlich arbeitest du viel mit Therabändern, viel mit Loopbändern. Du musst auf die Verletzungshistorie eingehen. Das heißt, da spielt ganz viel so eine Rolle. Der Kunde hat ein künstliches Hüftgelenk. Das heißt, also man muss sich auch viel in der Sporttherapie schon auskennen, viel anatomische Kenntnisse haben, was kann ich machen? Und es geht viel darum, die Beweglichkeit zu erhalten, die Mobilität zu erhalten, viel um Hinsetzen, Aufstehen, auch mal Burpees machen, die Fähigkeit erhalten, eben wenn du fällst, wieder aufstehen zu können, dass man am Gangbild zum Beispiel arbeitet, ist auch ganz zentral. Das heißt, Viele Ältere haben irgendwann natürlich auch Muskelschwund, natürlicherweise, wenn du es nicht trainierst. Und der Muskelschwund passiert auch in der Wade. Fußst du die Wade. Und man kann dann die Zehenspitze nicht mehr aktiv so hochheben, wenn man das nicht trainiert. Mhm. Ja, und dann bleiben ältere Menschen gerne auch mal am Teppich hängen oder an so einer Stufe und fallen. Und das geht ganz viel um Verletzungsprävention, um reaktives Training, darum auch Osteoporose, insbesondere bei Frauen, gut, bei Männern dann auch, ne, aber Osteoporose vorzubeugen bzw. anzuhalten, Impact-Belastung draufzusetzen, dass sie in der Rotation zum Beispiel bleiben. Und für viele, die jünger sind, sieht das gar nicht mehr so aus wie starkes Training. Aber für die ältere Generation ist das wichtig, ja, da dran zu bleiben, ihre Muskulatur zu erhalten, ihre Koordination zu erhalten. Und es macht auch mental viel aus, wenn sie wissen, okay, ich gehe trainieren. Ja. Der Kunde zum Beispiel, der geht halt Montag und Donnerstag schwimmen, Dienstag und Freitag macht er Krafttraining, mittwochs machen wir myofasziales Training, das heißt also viel mit Schwingen und faszial aufarbeiten, dass wir halt zum Beispiel Mobility-Übungen in Form von Controlled Articulated Rotations machen, das heißt eine ganz langsame Bewegung, aber du versuchst so viel Range of Motion, also so groß wie möglich in der Bewegung zu bleiben, um die Beweglichkeit zu erhalten. Und zwar nicht jetzt nur durch Stretching passiv, sondern aktiv eine Bewegung steuern zu können. Und das Training ist total spannend. Man kann auch ruhig 5-6 Mal die Woche trainieren. Das sind da so 30 Minuten. Die haben ja auch Zeit, haben auch Lust darauf. Ja, und sind total begeistert. Und das ist eigentlich wie ein ganz normales Programming, abgestimmt auf den Kunden, auf den Alltag, auf das, worauf sie auch Lust haben, weil Training muss Spaß machen. Ja, nichts ist ineffektiver als ein Besuch im Fitnessstudio, auf den man keinen Bock hat. Das funktioniert nicht. Und ja, so sieht dann so ein Training aus.
Das war total spannend und du hattest es eben kurz erwähnt, weil ich habe auch diese kleinen Vorurteile ja mitgebracht.
Nice, mag ich.
Weil im Alter ist es doch so, Alina, ich baue doch Muskeln ab. Kann ich denn dann überhaupt noch so Krafttraining machen und Muskeln aufbauen?
Also ja, klar, du baust Muskeln ab, wenn du nichts tust. Das tust du auch als junger Mensch. Und als älterer Mensch natürlich besonders, weil du halt manchmal auch nicht mehr die Alltagsbelastung hast, die ein jüngerer Mensch hat. Ne? Also der jüngere Mensch, der schwingt sich auf sein Rad und fährt mal eben noch zur Freundin rüber. Der ist aktiv und geht shoppen. Ich weiß nicht, ist auf dem Spielplatz unterwegs mit seinen Kiddos. Und dann ja, erhält sich so eine Muskulatur erstmal, sagen wir mal, fast von allein, weil du sie halt benutzt. Als älterer sitzt du denn viel rum, dann liest du eine Zeitung, dann triffst du dich nicht auf dem Spielplatz, sondern auf dem Käffchen. Ja? Dann sitzt du wieder. Und so baut sich Muskulatur natürlich sukzessive ab, wenn du nichts tust. So, aber es ist auch ein Trugschluss, dass sie sich jetzt so viel schneller abbauen würde, wenn man was tut. In dem Moment, wo du Krafttraining machst, bleibt die Muskulatur auch da. Und wenn du Muskulatur aufbauen möchtest, dann dauert das manchmal auch ein Stück weit länger. Aber tatsächlich spielt auch Ernährung eine große Rolle, weil viele ältere Athleten dann auch eingefahren sind in ihren Mustern und dann sagen, ja, wieso soll ich ein Eiweiß essen? Das brauche ich ja nicht. Ich habe schon immer so gegessen. Und dann dauert es natürlich doppelt lang. Das heißt, auch hier spielt im Coaching Bildung eine große Rolle. Dass ich erzähle, okay, pass auf, von nichts kommt nichts. Also muss dann schon auch ein bisschen was essen, auch regelmäßig, auch nach dem Sport. Und dann baut sich Muskulatur auch auf. Und ich sage immer, ist eigentlich unfair, Masters-Athlet zu sein, weil wir hatten länger Zeit zu trainieren. Das heißt, wir können muskulöser sein als die Jüngeren. Einfach mit der Zeit.
Wenn man auch früh genug angefangen hat vielleicht.
Ja. Ja, aber bei vielen, also das ist auch irgendwo der Vorteil, sage ich mal, bei älteren Athleten, die verstehen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Wo sich der jüngere Athlet gerne wünscht, der könnte nächste Woche jetzt den Muscle ab. Und könnte schon 50 Kilo PR auf seinen Kreuzheben drauflegen, also nochmal eben so innerhalb von einem Zyklus. Das weiß der ältere Athlet durchaus, dass das nicht realistisch ist, weil er einfach über mehr Lebenserfahrung verfügt. Und das macht das Arbeiten unfassbar cool.
Was ist da für dich so der größte Unterschied zwischen Masterathleten, egal ob sie jetzt 76 oder 30 sind, zu Coaching von jüngeren Athleten?
So viel Unterschied ist es gar nicht. Meinst du jetzt inhaltlich oder vom Mindset her?
Kannst du beides gerne. Jetzt hattest du ja gerade schon so ein bisschen angeteasert,
Ja.
das Mindset. Ich glaube, das könnte beides spannend sein, weil ich habe mich natürlich vorher auch gefragt, einmal klischeehaft natürlich immer die etwas Älteren, weil ich behaupte jetzt mal, gut, ich werde 27, wenn ich 30 bin, hoffe ich, dass ich noch genauso trainieren kann wie jetzt und nicht mehr Beschwerden habe als eh schon, weil die kommen auch jetzt schon. Das heißt, da natürlich, wie verändert sich das Programming mit dem Alter? Du hattest es ein bisschen jetzt eben schon auch erzählt, aber auch das Mindset. Also, was machst du anders, als wenn du jetzt die Standard-Programmings machen würdest?
Also vom Inhaltlichen her, fangen wir vielleicht damit an, weil es die Basis ist, muss man sagen, dass ein Masters-Athlet weniger hochintensives Training braucht als ein jüngerer Athlet. Ja, man muss mehr Zeit darin investieren, gesund zu bleiben, Mobility machen, man braucht viele Zubringer, man braucht viel Warm-up. Und dann kann man auch hochintensive Workouts machen. Aber du musst halt richtig warm sein, der Körper muss gut vorbereitet sein und du musst verletzungspräventiv arbeiten, schon von Anfang an. Und bei vielen kommt dann natürlich auch die Verletzungshistorie dazu, wo man auch darauf eingehen muss. Denn du kannst schon vernünftig trainieren und auch intensiv trainieren, aber du musst das halt auf das, was du mitbringst, abstimmen. Und viele kommen aus einem anderen Sport, lass es Handball sein, haben eine kaputte Schulter, keine Supraspinatussehne mehr und dann geh halt damit um. Ja, und die sind dann in so einer Class oft auch nicht so gut aufgehoben, weil die Zeit fehlt. Ja, und da muss man sagen, so ein Masters-Athlet braucht schon etwas mehr Zeit im Training. Und was wir machen, ist halt, das Programming ist von Anfang bis Ende durchgeplant. Das heißt also, was mir ein Graus ist persönlich, ist, wenn Masters-Athleten in ein Gym kommen und sich erstmal anfangen, eine halbe Stunde auszurollen auf der Faszienrolle. Nein, für sowas haben wir keine Zeit. Ja? Das heißt also, es gibt meistens ein Warm-up-Workout, wo du halt richtig in Bewegung kommst. Und das müssen dann auch ruhig die 8, 9, 10 Minuten sein, wo du dich intensiv durchbewegst. Dann geht es in den Mobility-Part. Man braucht sehr viel Skill-Training für Masters-Athleten, um die Skills einfach zu festigen, immer wieder zu üben, immer wieder Progressionen zu machen, Kraftaufbau. Das ist dann natürlich individuell und dann kannst du auch Workouts machen, wie du lustig bist, ja? Sobald der Körper warm ist und fluffig, läuft das. So. Und dann hast du aber natürlich auch die mentale Seite und da wird es dann interessant, weil eben viele mit einer Verletzung kommen oder aus einem anderen Sport, sich oft auch unsicher fühlen in Überkopfpositionen, zum Beispiel Angst beim Snatch. Also das heißt, so die lange Hand über dem Kopf halten, dass einem die unterfällt. Ja? Oder dass man Schwierigkeiten hat, im Handstand zu laufen, weil man sagt, oh, ich habe Angst, ich falle über. Oder Höhenangst an den Ringen, am Rack. Viel auch Mindset, dieses ich kann das ja gar nicht mehr oder muss denn das jetzt noch sein, aber auf der anderen Seite auch der Wunsch, was Neues zu lernen und über sich hinauszuwachsen. Das heißt, also man muss viel mit Ängsten umgehen und wichtig ist halt, dass man sie auch ernst nimmt und dass man versteht, die Angst kommt nicht von ungefähr. Also jemand, der Angst hat, dass ihm die Langhantel auf den Kopf fällt oder dass man nicht im Handstand stehen kann, der weiß eigentlich intuitiv genau, dass ihm vielleicht noch entweder Kraft oder Skill fehlt, um das echt stabilisieren und halten zu können. Ja, und dann ist es zum Beispiel keine gute Idee, einfach unendlich oft in den Handstand hochzukicken, sondern es ist vielleicht besser, man macht einen Wallwalk, das heißt mit den Füßen an die Wand und dann schiebt man sich so mit den Händen, soweit man das kontrollieren kann, in Richtung Wand, verbringt dort Zeit, dass man mit der leeren Langhantel Strict Presses macht, dass man Overhead Carries macht, das heißt zwei schwere Kettlebells mit gestreckten Armen über dem Kopf hält und damit eine Distanz zurücklegt, dass man halt Last auf diese Position bringt, aber ohne, dass man die ganze Zeit upside down hochkickt und jedes Mal wieder das Gefühl hat, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Ja, und da sind die Zubringer andere, das greift dann wieder ins Inhaltliche, es geht dann wieder zurück, dass man halt lernt, den Körper zu verstehen, auch damit zu arbeiten und nach, und das ist eigentlich überraschend schnell, ne? Das dauert ein paar Wochen, baust du Kraft auf, merkst, du kannst das stabilisieren und auf einmal ist es weg. Und dann snatchen die Leute, als gäbe es keinen Morgen, dann kicken die dann den Handstand hoch und du denkst so, die, wo ist deine Angst hin? Ja, ne, habe ich nicht mehr, ist weg. Und denkst so, okay, super. Ja, aber da ist halt so viel auch in der Kommunikation, die brauchen das, dass man sie an die Hand nimmt und sagt, pass auf, wir gehen das jetzt an. Und nehmen die Ängste auch ernst. Oder wenn es jetzt um Höhenangst geht zum Beispiel, ja, dann machen wir halt Ring Dips oder Ring Support Hold in den hohen Ringen. Das heißt also noch kein Muscle Up, aber wir halten uns da einfach mal eine Weile auf. Ja, dann musst du einfach mal da hängen oder im Dip unten Zeit verbringen. Und erstmal bist du noch nervös. Ja, die klettern dann mit einer Leiter hoch oder mit Boxen. Ja, sieht immer sehr lustig aus, aber dann fühlen die sich da irgendwann wohl. Und dann ist es halt auch okay, wenn du da dein Ringmaster abmachst. Und ich habe halt welche, also zwei meiner Athletinnen, die sind natürlich auch dann sehr fortgeschritten und fahren auch zur funktionalen Fitness-Weltmeisterschaft und so. Die haben schönere, strikte Ringmaster als ich. Da gucke ich zu und denke mir, oh Digi, du bist Mitte 50, das sieht wahnsinnig schön aus. Wie machst du das? Das würde ich auch gern können. Ja, aber also da sind nach oben halt dann einfach keine Grenzen gesetzt. Das ist beeindruckend.
Ja. Du machst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Online-Coaching für die Athletinnen, richtig?
Auch, ja.
Auch? Weil ich habe mich jetzt gefragt, wo du das erzählst, vor allen Dingen, wenn die mit Ängsten kommen, wie kommunizierst du mit denen, dass sie dann in ihren Trainings auch mental weiter wachsen und eben diese Ängste verlieren können? Wie machst du das?
Also wenn ich mit ihnen online arbeite, ich sage auch, weil wir haben auch so ein Camp-Konzept, das heißt einmal im Monat bin ich wo und sage halt, okay, wer Lust hat, kann vorbeikommen und wir gucken uns die Sachen einfach mal vor Ort an, weil Hands-on-Coaching ersetzt halt nichts, das ist das Beste. Wenn es dann allerdings online ist, dann können die Kunden jeden Tag anrufen oder mich kontaktieren. Ich habe es nämlich noch nie erlebt, dass sich irgendjemand meldet, um zu nerven oder ohne Grund, sondern die wollen ja was, ne? Also die wollen ja Hilfe haben, die wollen ja, ja eine Hilfestellung oder wollen über was reden. Und das ist ein total schönes Arbeiten, weil sie halt auch proaktiv dann auf dich zukommen und sagen, boah, ich brauche hier einfach mal Hilfe, ich kriege das nicht hin, kannst du mal gucken. So, und kannst du mal gucken, ist dann entweder wir telefonieren oder machen ein Videocoaching und ich stelle mich einfach dahin und gucke halt, wie es läuft. Oder sie nehmen was auf im Training und schicken mir das Video. Und ich schaue es mir halt an und ich habe dann zum Beispiel fürs Weightlifting auch so Analyse-Apps und dann jage ich das da mal durch und dann kann ich ihnen halt quasi in Slow-Motion zeigen, was passiert. Und ich weiß, du bist auch Theaterpädagogin, ne?
Mhm.
Du hast Pädagogik studiert. Ja.
Ja.
Dann weißt du sehr genau, dass Menschen unterschiedlich lernen und dass du halt verschiedene Zugänge finden kannst zu denen. Und das ist halt dann die Herausforderung für mich, was Coaching auch wirklich ausmacht. Ist ja nicht, andere schreiben auch ein gutes Programm. Da will ich auch gar nicht, sollen sie, ist alles gut, ja? Sollen sie machen. Aber für mich ist halt das Coaching an sich rauszufinden, wie lernt jemand, wie kriege ich da den Zugang, muss ich in Bildern sprechen, muss ich das durch eine Analyse-App jagen und sagen, pass auf, hier geht die Hand einen Millimeter zu weit vorn, da musst du im Vektor die Ellenbogen weiter nach hinten ziehen und dann kommt die auch näher dran, ja? Oder muss ich sagen, stell dir vor, du bist ein Gorilla und deine Brust kommt raus und ne, du richtest dich richtig auf, Brustbein nach oben, die Schulterblätter nach hinten in die Hosentasche. Was funktioniert? Und so kenne ich dann halt quasi alle meine Coaches und weiß halt, was für sie funktioniert und gebe ihnen dann so zwei, drei Sachen mit, weil es hilft ja auch nichts, wenn ich ihnen gleich 100 mitgebe. Und was sie konkret beim nächsten Mal umsetzen können. Und dann passe ich das Programm drauf an und dann machen wir das nochmal und dann es ist wirklich ein Wunder, was passiert, wenn man sich um Menschen kümmert. Also wenn man wirklich ein Interesse daran hat, dass sie besser werden, dann werden die auch besser. Das ist völlig, völlig irre. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst aus deiner Praxis, aber wenn du den Zugang findest zu jemandem.
Also ich mache jetzt ja kein Programming und das würde ich mir auch niemals zumuten. Wenn ich coache, merke ich das aber, weil ich bin zum Beispiel eine Person, ich brauche Bilder, also ich muss es mir vorstellen können. Deadlift ist ja immer ein schönes Beispiel. Stell dir vor, du drückst die Füße in den Boden. Also so als simples Ding. Oder beim Barmuscle wurde mir auch gesagt, okay, da habe ich jetzt nicht ein richtiges Bild, aber Füße hoch und die Stange runterdrücken. Also du willst nicht dich an die Stange irgendwie ranziehen, sondern du willst sie runterdrücken. Und das hilft mir und ich merke dann, andere Menschen müssen das mal spüren. Da willst du reinarbeiten in den Muskel. Andere müssen es logisch erklärt bekommen. Ist in der Class, finde ich, herausfordernder, weil du dauernd andere Menschen hast und selten, vor allen Dingen, wenn du keine festen Termine hast, selten dieselben Menschen hast. Da musst du erstmal wieder dich auf neue einstellen. Aber eben, wenn du die Leute länger begleiten kannst, sie kennenlernst, dich mit denen austauscht, dann findet man das heraus.
Vor allem, das macht ja auch so Spaß, ne? Am Coaching. Das rauszufinden und dann echt auch schnell zu sein als Coach. Du musst ja dann also mit dem einen Auge hier, mit dem anderen schon beim nächsten. Was sage ich zu dem? Halt, stopp, der hat versucht, seine Wiederholung da hinten heimlich zu machen. Da gehe ich doch gleich mal hin. Ne? Also der, der so verschämt in der Ecke so ganz kurz sein Power Clean macht. Wir kennen ihn alle. In der Hoffnung, dass der Coach bloß nicht guckt. Ja, also das ist ja das, was Coaching eigentlich ausmacht, was so spannend ist. Ja, wie du sagst, ne?
Wie lange begleitest du dann deine Coaches? So ungefähr?
Also im Prinzip ist es bei uns offen. Du kannst für einen Monat kommen und sagen, okay, ich gönne mir das jetzt mal, ich lasse mir das schenken und mache mal einen Monat, arbeite ich an meinem Handstand Walk. Ja. Und dann gibt es aber die Leute, die sagen, ja, ich gucke es mir mal an. Und nach 5 Jahren sind sie immer noch da. Ja. Was total cool ist, ja, da hast du natürlich dann eine ganz andere Ebene, auf der du arbeitest, weil du dich halt auch, der Coachie, also der, der bei mir trainiert, kennt seinen Coach ja dann auch in- und auswendig. Und er sagt dann schon, Anina, das willst du nicht sehen, was ich da gemacht habe. Und dann sage ich, ja, stimmt wahrscheinlich, will ich nicht sehen. Das ist, dann kriegt er eine ganz schöne Dynamik. Und das Besondere, weshalb es sich dann auch gelohnt hatte, weil Programming machen und mit Leuten arbeiten, tue ich schon so viele Jahre, das war jetzt nicht, dass ich das unbedingt in eine Form gießen musste, sondern der Grund, das Coaching zu gründen, war eigentlich das Angebot so groß zu machen, dass die Coaches bei uns zwischen den Programmen wechseln können. Das heißt also, wir haben Template trainiert, das heißt ein generisches Programm, das ist für alle gleich, bei uns gibt es aber auch Feedback darauf, der kann dann sagen, okay, pass auf, ich möchte mal für einen Monat upgraden und gehe mal zu einem Coach und lass mir helfen und dann gehe ich wieder zurück aufs Template. Und in dem Moment kann man halt quasi durch die Programme durchwechseln, sagen, okay, jetzt habe ich, weiß nicht, möchte ich nicht mehr so kompetitiv arbeiten, ich gehe in unser Daily-Programm und mache halt einfach ein bisschen Sport. Ja, und in dem Moment, wo Competitions anstehen, kannst du dann wechseln und wir kennen die dann. Also die bleiben quasi in unserer Gruppe aus Coaches, wir sind jetzt 4 Coaches, die wir gemeinsam unsere Kunden betreuen und wir können denen halt dadurch einfach über die verschiedenen Programme und Domänen unheimlich gut helfen, weil wir sie kennen. Und das macht es halt aus. Es ist ganz kleines Programming. Wir sind ja, wenig Coaches, wenig Athleten im Verhältnis jetzt zu, weiß ich nicht, Mayhem, Proven, ja, Krieger. Da bist du halt eine Nummer. Bei uns kennt man sich halt.
Würdest du sagen, dass jeder Mensch, egal welchen Alters, wir reden ja immer noch über die etwas reiferen Menschen, den Sport lernen kann?
Weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
Woran, also das wäre jetzt so eine Frage, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht damit mit dem Gedanken spielt, aber eben auch schon fortgeschritteneres Alter hat. Ich traue mich, keine Zahl zu sagen. Man kann nur eine falsche Zahl
nehmen. Aber Alter, ist gar nichts Schlimmes.
Sagen wir mal 50. Jemand so um die 50 herum entdeckt gerade erst diesen Sport.
Ja.
Würdest du sagen, es ist möglich, in diesem Alter ja, diesen Sport noch zu lernen und beigebracht zu bekommen?
Also lernen kannst du ja prinzipiell alles. Ich glaube, dass ich CrossFit bzw. funktionelle Fitness in einen Bereich entwickelt hat, der ein eigenständiger, hochkompetitiver Sport ist, in dem Moment, wo du ihn als Wettkampfsport machen möchtest. Den Sport an sich kann jeder machen. Die Frage ist halt nur, bis zu welchem Niveau möchte ich das dann auch drücken? Beziehungsweise es gibt so viele Skills mittlerweile, die man können sollte, muss, wie auch immer, egal, selbst bis 70. Ja, selbst da musst du snatchen können. Selbst da musst du über Boxen springen können. Das sind so viele Dinge, die einfach gefordert sind für einen Wettkampfsport. Und ich sage, da musst du halt dann auch richtig Zeit investieren. Und das kommt nicht von alleine und auch nicht davon, dass du den Sport einfach nur machst. Ja, und da ist die Hürde mittlerweile so hoch, dass ich nicht weiß, ob das jeder kann bzw. möchte. So, aber an sich den Sport zu machen, und ich glaube, deswegen ist High Rocks halt auch so erfolgreich, in dem Moment, wo du keine High-Skills lernst und Muscle-Ups machen musst, kann das jeder. Und dann macht es halt auch richtig Spaß. Ne? Und das Programming ist ja jetzt auch nicht so ausgelegt, dass jeder da die High-Skills ballern muss, wie bescheuert. So, das kann man machen. Dafür gibt es dann unser kompetitives Programm. Aber den Sport an sich mit Begeisterung ausüben, glaube ich, kann jeder. Und da ist der auch unendlich skalierbar. Und das ist ja auch das Marketing-Konzept von CrossFit. Ja, nur manchmal, glaube ich, vermischen wir dieses Marketingkonzept oder dieses jeder kann das machen mit einem kompetitiven Sport. Und da würde ich schon unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Domänen. Ja.
Genau, weil da würde ich jetzt auch nochmal reingehen. Es gibt ja dann dieses Vorurteil, doch, es ist ein Vorurteil, was Ältere wieder eher sagen von, ja, wenn ich jetzt CrossFit mache, das macht mich ja kaputt. Also das ist ja nicht mehr gesund für die Gelenke. Den Spruch habe ich auch schon öfters tatsächlich von meiner eigenen Mutter gehört. Das kann doch nicht gesund sein, sogar auf mich bezogen. Aber wenn dann noch jemand im höheren Alter den Sport anfängt und vielleicht eben ja, Gott, wie heißt es, vielleicht noch nicht Arthrose hat, aber Knochenschwund. Ich kenne mich damit nicht so aus, da kannst du mich gleich gerne korrigieren. Osteoporose, meintest du? Also ne, da schon Vorbelastung hat, dann kann der Sport doch nicht gesund sein. Jetzt so in den Raum geworfen als Hypothese.
Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, was du hast. Osteoporose ist ja quasi der Verlust der Knochendichte. Mhm. Ja, wenn du Arthrose hast, sitzt das Ganze im Gelenk und da hast du halt Gelenkverschleiß bis hin zu Glatzenknorpel, wo dann wirklich gar kein Knorpel mehr da ist, sondern nur noch Knochen auf Knochen reibt. Bei beiden ist es halt wichtig, dass du eine bestimmte Belastung auf das strukturelle System bringst, damit sich der Zustand nicht verschlimmert. Man muss immer unterscheiden zwischen einer Verletzung und Schmerz. Denn eine Verletzung muss nicht unbedingt schmerzhaft sein und ein Schmerz muss nicht unbedingt im Zusammenhang stehen mit einer Verletzung. Und es gibt bei richtigem Programming oder richtigen Ansätzen durchaus auch die Möglichkeit, dass du verletzt bist oder bereits zum Beispiel unter einer Arthrose leidest, aber damit gar nicht eingeschränkt trainierst. Ja, und das ist halt auch zum Beispiel beim Bandscheibenvorfall oder so. Na, was machst du denn heutzutage? Nimmst die Bandscheibe raus? Na, wenn sie nicht auf den Nerv drückt, macht man normalerweise auch nichts. Das heißt, also du musst mit dem Körper arbeiten, den du hast. Und ich glaube, es geht viel darum, verantwortungsvoll zu arbeiten. Und das Vorurteil kommt ja daher, dass man viel gesehen hat, dass sich Leute verletzen, weil sie zu viel, zu schwer, zu schnell gemacht haben und mit zu wenig Anleitung, ja, und dann reißt es dir natürlich irgendwo rein oder du verletzt dich. So das Typische für CrossFit, funktionale Fitness, ist ja die Schulterverletzung, ne, von zu vielen Jerks. Hast 20 Jahre lang nichts über Kopf gemacht, außer vielleicht eine Tasse aus dem Schrank heben und dann denkst du, du kannst mit 40 Kilo Shoulder to Overhead machen, das heißt immer wieder von der Schulter über Kopf drücken, als gäbe es keinen Morgen, obwohl die letzten 20 Jahre damit in deinem Leben nichts zu tun hatten. Das geht natürlich nicht gut. Ja? Und da ist es halt wichtig, eine bestimmte Basis zu legen. Und in dem Moment, wo du über Kraft verfügst, über Kontrolle, über Bewegungseffizienz, koordinative Fähigkeiten, würde ich sagen, CrossFit bzw. funktionale Fitness ist einer der besten Sport und mit die beste Sportart, die du machen kannst, weil sie halt so variabel ist. Ne? Du hast so viele verschiedene Bewegungsmuster. Das Einzige, was ich sagen würde, was fehlt, ist der Athletikbereich, sprich Rotationsbewegungen. Die sollte man vielleicht doch ab und an mal mit reinnehmen, weil die meisten Rückenverletzungen sind ja, wenn man sich so von schräg nach links nach unten beugt und was aufheben will. Das hat nichts mit einer Hantel meistens zu tun, sondern mit einer Bewegung, die man halt im Alltag nie macht. Und dann schießt das da rein in den Rücken und dann denkst du, oh. So. Das heißt, da würde ich sagen, ist CrossFit jetzt nicht besonders komplett, weil dieser ganze Bereich fehlt. Aber in dem Moment, wo du den noch dazu nimmst, ist das ja besser als jeder Zehnkampf. Ja, und wenn wir dann die Läufer sehen, die ja im Allgemeinen gerne beanspruchen, dass das Sport bedeutet, also Ausdauersport gleichzusetzen ist mit Sport. Wenn wir dann sehen, dass sie über wenig Muskulatur verfügen, klar über eine wahnsinnige Ausdauerfähigkeit, selbstverständlich, dann sehe ich halt oft dort eher Lücken, weil man eben halt bestimmte Bereiche wie Krafttraining, Stabilität machen manche, ja, so noch einmal die Woche oder so, halt gar nicht abgreift. Oder auch neuestes Modephänomen ist ja, ich mache doch Yoga und Pilates. Das zählt für mich persönlich eher als Seelenbewegung. Total wichtig, total schön, aber leider hat die Muskulatur davon wenig. Und ja, dann kommen wir auch in den Vorurteilsbereich, ne, wenn man dann anfängt, irgendwann zu versuchen und gerne auch unkontrolliert oder zu schwer, dann kommt es halt schnell zu Verletzungen. Ne? Also insofern.
Da will ich kurz mal nachfragen, weil du meintest Laufen und eben Yoga, Sport in Anführungszeichen. Weswegen? Kannst du das nochmal genauer erklären?
Also beim Laufen ist es ja so, ich komme selber aus dem Laufen. Und ich dachte mal, ich wäre sportlich. Ich dachte mal, also meine ganze Familie hat Leichtathletik gemacht. Ne? Und das war für mich so der Inbegriff von sportlich sein. So Gewichtheben oder so haben für mich immer nur dicke Leute gemacht. Damit konnte ich so gar nichts anfangen, weil ich keine Berührungspunkte damit hatte. Und als ich dann ins CrossFit gegangen bin, habe ich gemerkt, so, wow, okay, du hast eklatante Lücken. Aber in jedem Bereich. Und obwohl ich dachte, dass Laufen richtig toll ist als Sport, habe ich gemerkt, okay, das ist halt echt auch nicht alles. Ne? Da bist du nicht stark, du bist nicht belastbar im Alltag, viele Bewegungen fehlen dir einfach. Und heute fühle ich mich sehr viel selbstständiger und auch selbstwirksamer, weil ich halt als Frau auch, also früher musste ich Leute fragen, kannst du mir mal ein Glas aufmachen oder kannst du mir das mal tragen? Ja, heute packe ich beim Umzug selber mit an und denke mir, ja, okay, läuft halt, geht. Gott sei Dank mache ich den Sport. Ja, und da ist halt oft so in der Läuferszene so das, wie jeder halt oder viele auch denken, ne, dass ihr Sport sehr komplett ist. Aber da gibt es durchaus Sportarten wie Football zum Beispiel oder so, wo man sehr viel komplexer arbeitet. Die laufen auch, aber die sind auch stark und agil und schnellkräftig. Und da würde ich halt sagen, okay, da reden wir schon über eine höhere Komplexität. So. Und beim Yoga ist natürlich eher das andere Extrem. Man möchte den Ausgleich finden. Man möchte auch mit Atmung arbeiten, mit Dehnung, mit Stretching, mit Kräftigung. Aber auch da würde ich sagen, da fehlt ja wiederum die kardiovaskuläre Komponente vom Laufen völlig. Ja? Und auch isometrisches Halten von Übungen, also sprich lange halten, wie lange sollst du denn was halten, bis da was wächst an Muskulatur? Also Isometrik ist ja durchaus ein valides System auch für Kraftaufbau. Aber du musst halt einfach dann über die Dauer arbeiten. Und wer hält dann eine Plank eine halbe Stunde, bis sich da was tut? Ja? Oder ein Wall-Sit, da musst du ja schon eine Viertelstunde sitzen. Die Zeit musst du ja auch erstmal investieren. Und da kommst du halt dann, klar, am Anfang baust du noch was auf, aber schnell auch an die Grenzen von dem, was dieser Sport dir geben kann. Ja? Und dann ist es halt vor allem angenehm und ein wunderbarer Ausgleich, parasympathisches Nervensystem, alles ganz wichtig, aber kommt halt leider nicht in den verletzungspräventiven Bereich rein. Und da bewegen wir uns, deswegen habe ich auch die zwei Beispiele genommen, einfach in zwei Extremen, wo ich mir sage, okay, und die Mitte und je vielfältiger, desto besser wäre vielleicht eine ganz gute Idee.
Ich muss an der Stelle dir nochmal sagen, ich finde es unglaublich beeindruckend, wie du immer die Begriffe erklärst. Wenn auch vorhin meintest du Shoulder to Overhead und direkt erklären, was passiert oder jerken, da habe ich sofort gedacht, wahrscheinlich machst du das auch bei dir im Coaching, dass die Leute wissen, was bedeutet die und die Übung, weil es ist ja auch ein CrossFit an sich, so eine Sprachbubble. Was bedeutet das Begriff? Was bedeutet die Rotation? Wie sieht es aus? Das ist mir jetzt die ganze Zeit aufgefallen. Das wollte ich einmal erwähnen, weil ich es total beeindruckend finde, dass du immer die Erklärung direkt mit hinzufügst. Machst du also in der Richtung auch deine Coachings, dass du zwar das aufschreibst, wie es richtig heißt und dann nochmal die Erklärung immer dazu, was genau ist das jetzt und wie soll es aussehen?
Also es kommt ganz auf den Kunden an, sage ich mal. Die mit den Begrifflichkeiten umgehen können, bekommen auch die Begrifflichkeiten, weil ich weiß, okay, das sitzt bei denen. Und wer jetzt älter ist und vielleicht auch sagt, boah, Englisch, muss das sein, der kriegt auch alle Begriffe auf Deutsch. Ja, der kriegt dann auch Kraftdrücken anstatt von Strict Press zum Beispiel oder Bankdrücken anstatt von Bench Press, weil er damit halt einfach was anfangen kann. Und das Programming an sich unterscheidet sich in dem Maße, dass wir klar auch Begrifflichkeiten auf Englisch, ich sage mal Burpee, ja, ist jetzt kein Liegestütz-Strecksprung bei uns, obwohl das auf Deutsch so heißen würde. Oder also auf Deutsch heißt zum Beispiel die GHD Hip Extension, heißt Adlerschwinge. Ja. Das kriegt auch keine Adlerschwinge.
Das Adlerschwinge? Ja. Adler?
Ja, Adlerschwinge. Ach, es kommt wirklich noch von Tonvater Jan aus 1915. Also es ist wirklich, manche...
Ich glaube, das nenne ich ab jetzt immer so. Ich finde es cool, geil, Adlerschwingen. Ne? Hast du heute schon Adlerschwingen gemacht? Ja.
Vor allem, es passt so schön, wenn man sich vorstellt, wie man die Hände in den Kopf nimmt, die Ellenbogen raus und dann schwingst oder so. Ist gut.
Hast du deine Flügel ausgestreckt? Ja. Oh Gott, ich glaube, das werde ich etablieren, das Adlerschwingen. Ja, also das auf jeden Fall sind danke da auch dafür. Videos,
die halt diese Bewegung connecten. Jeder kriegt immer noch ein Video zu jeder Übung, ne? Dass du dich auch erinnerst, wenn du es jetzt lange nicht gemacht hast, wie sieht das Ding aus? Und die Videos heißen ja meistens auf Englisch und deswegen ist die Übung dann so benannt, wie das Video ist. Aber alle Erklärungen sind halt auf Deutsch. Ja, und dann erkläre ich auch, worauf kommt es an, worauf sollst du achten, was ist gerade wichtig und wie soll die Bewegung wirklich aussehen. Und da fahren wir einfach, so gut andere Programmings auch sind, aber einfach am besten, wenn wir es auf Deutsch machen, weil die Leute sind ja auch Deutsch. Und in der Klasse würde ich es auch auf Deutsch erklären. Und wenn ich weiß, was ich machen soll, ist die Chance auch höher, dass ich es gut mache.
Wenn ich jetzt bei dir im Programm bin, gibt es da auch die Möglichkeit, so habe ich es verstanden, trotzdem nochmal die Nachfrage, von bis. Das heißt, ich kann bei dir nur ein Skill extra machen, ich kann bei dir 6 Tage die Woche ins Training gehen. Also wie sieht es da aus?
Na, ich glaube, dass gutes Training sich nach dir richtet und nicht du dich nach dem Training. Das heißt, es kommt wirklich auf dich persönlich an. Was möchtest du? Das ist Punkt Nummer 1. Willst du einfach 3-mal die Woche trainieren, effizient sein, den Kopf freikriegen oder sagst du, okay, ich bereite mich auf eine Competition vor, ich würde gerne das und das noch lernen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man das Programming auf dich anpasst, auf deinen Alltag. Wenn du in Urlaub fährst und dann kriege ich immer die coolen Videos aus den Hotel-Gyms, pass auf, ich habe hier eine Kettlebell, ich habe hier eine kleine Dumbbell, aber nur eine davon und dann habe ich hier noch eine Multipresse. Ja, und dann müssen wir halt gucken, okay, was machen wir draus? Wenn du eine Multipresse hast, dann kannst du daran auch Pull-Ups machen, wenn du die hochhängst. Ja, dann kannst du auch deine Ruderbewegung machen. Also auf jeden Fall irgendwie mit einem Zug arbeiten, obwohl so eine Multipresse ja auf den Druck ausgelegt ist, sprich auf eine Kniebeuge oder ja, weiß ich nicht, ich kann es auch Liegestütz drauf machen. Aber dann versuchen wir halt mit dem Material zu arbeiten, was wir haben oder mit den Möglichkeiten. Viele haben ja auch Kinder. Ja, das ist auch ein ganz großer Faktor natürlich im Programming, wo man sagt, ich komme nicht weg. Mein Kind ist krank, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich nur mein Home-Gym. So, das sind halt die Notfall-Calls. Dann, ne? Ich komme hier nicht raus, was kann ich machen, aber ich möchte was für mich tun. Und da muss dann ein Coach halt auch einfach schnell sein und muss sagen, pass auf, gib mir 10 Minuten, dann hast du dein Programm. Ja, und insofern sieht das natürlich je nach Zielsetzung, je nach Alltag, je nach Lust auch, muss man sagen. Nicht jeder hat Bock, 3 Stunden am Tag im Gym zu verbringen. Es gibt auch Menschen, die machen was anderes. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ja, nein, aber es hängt wirklich davon ab. Und das war so das Ding, wo ich gesagt habe, Mann, das wäre doch echt cool, wenn es sowas geben würde.
Das klingt ja jetzt nach sehr viel Arbeit und sehr viel Zeitaufwand. Ich weiß nicht, wie viel du verraten möchtest, aber ich stelle mir jetzt so vor, du reagierst schnell, die Leute können dich anrufen, du erstellst Templates und individuelle Pläne. Alina, so mal unter uns gesprochen, du musst doch reich sein.
Ja, reich an Erfahrung. Reich an Geduld. Also ehrlich gesagt hatte ich die größten Bedenken am Anfang, das so zu öffnen und zu sagen, okay, pass auf, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren, wenn ihr was braucht. Weil ich dachte, ey, das Ding fällt mir so auf die Füße. Am Ende mache ich den ganzen Tag nur noch das. Und tatsächlich ist es so nicht. Also es war völlig überraschend, dass genau meine größte Sorge nicht eingetreten ist. Denn keiner meldet sich ohne Grund und in dem Moment, wo sie wissen, jemand ist auch da und ist für mich da, also entspannt man sich auch. So dieses, was halt komplett wegfällt, ist der Monatscall zum Beispiel, ja, was viele Programmings haben, dass du einmal im Monat mit deinem Coach sprichst. Dieser Call ist entweder zu früh oder zu spät oder du hast dir nichts zu sagen oder hast dir viel zu viel zu sagen und die Zeit reicht nicht aus. Ja, das heißt also, dieser Zeitfaktor fällt für mich komplett weg. Sondern wir klären die Sachen individuell und wenn es halt am Platz ist. Und das kann dann aber auch mal sein, wenn wir in der Off-Season sind zum Beispiel oder die Dinge einfach gut laufen, was ja auch mal sein kann, dass ich halt einfach mit jemandem mal 3 Monate auch gar nicht spreche. Außer einmal in der Woche, 2-mal in der Woche eine kurze WhatsApp. Digi, alles okay, ich höre gar nicht. Ich sehe nur, dass du immer abhakst und sagst, läuft, 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 läuft. Ist wirklich alles okay? Und dann kommt dann zurück, jo, gut, macht Spaß. Ja, und jeder durchläuft ja auch unterschiedliche Phasen, dann ist man mal krank oder so. Und ehrlich gesagt, das balanciert sich so fein aus, dass ich es total liebe. Ja, und also ich muss auch mal sagen, die sind alle so nett. Keiner doof bei mir. Kann ich mir nicht helfen. Die gehen auch respektvoll irgendwo mit meiner Zeit um und ich versuche natürlich auch respektvoll mit deren Zeit umzugehen, weil ich weiß, wie viel sie halt investieren. Ja, das ist ja eine enorme Leistung, wenn du das schaffst, 3-4 Mal in der Woche wirklich konstant so ein Training durchzuziehen, dran zu bleiben, da auch echt Sachen zu machen. Wir machen ja nicht nur coole Sachen, ne? Also wir machen ja auch die Sachen, die richtig abnerven. Ja, höre ich auch gerne mal als Feedback, so, oh, muss ich die uncoolen Sachen machen? Ja, genau, richtig, musst du. Ja, und das weiß ich natürlich auch extrem zu schätzen, dass sie diese Zeit investieren und mir da auch vertrauen und sagen, okay, lass mal gucken, ob das funktioniert. Und ich bin ja überzeugt davon, dass es funktioniert. Ne? Und deswegen, ja, es ist ein schönes Geben und Nehmen eigentlich.
So, jetzt möchte ich trotzdem noch mal auf meine Frage zurückkommen. Du bist gut ausgewichen, denn als Coach, du musst ja keine Zahlen nennen, aber mich würde es trotzdem interessieren, ja, wie kann man damit oder wie gut kann man damit Geld verdienen? Zeit, Kosten, Aufwand.
Also ich würde sagen, die Hemmschwelle ist sehr hoch für die Kunden. Sie gehen gerne für 120 Euro zum Friseur, aber 250 Euro zahlen für ein Coaching ist dann zu viel, ja, weil man halt dann irgendwie auch so rechnet ja auf einen Monat und was macht der Coach überhaupt und so. Und beim Friseur sitzt du 1,5 Stunden und dann gehst du wieder raus und denkst so, ach, den Lohn hätte ich ja gerne. Momentan ist es so, dass meine Coaches fast mehr verdienen als ich, weil ich mich halt um den Aufbau des Programms bemühe, weil ich möchte, dass meine Coaches gut bezahlt werden, so gut ich das halt irgendwie leisten kann. Es gibt viele Kosten in Form von Marketing, in Form von Fotografen oder Social Media, die man einfach mit einkalkulieren muss. Das heißt also, so ein Programm wird an sich erst rentabel, wenn viele Leute mitmachen. Das kann ich momentan tatsächlich nicht abschätzen, ob das wirklich so rentabel ist, dass sich das auf Dauer lohnt, weil der Markt sehr groß ist und auch hart umkämpft. Und es tatsächlich auch manche Leute einfach nicht zu schätzen wissen wollen oder dann halt noch günstiger oder sich irgendwie ein Programm mit jemandem teilen. Das heißt also, einfach ist es tatsächlich nicht. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich habe nebenbei halt noch mein Athletsein, was ich auch sehr liebe und noch nicht missen möchte, womit ich Geld verdiene. Da gehöre ich tatsächlich zu den ein paar glücklichen Menschen in Deutschland, die halt Unterstützung bekommen für den Sport, was das natürlich auch mit finanziert. Und ich bin gespannt, ob sich die Vision am Ende auszahlt oder nicht. Also nur noch ganz offen.
Was sind denn so deine Ziele? Vielleicht können wir auch noch mal darüber reden. Also ob es genauso eintritt oder nicht, aber wo soll es mit dir, aber auch mit dem Programming noch hingehen? Was du verraten möchtest. Vielleicht so auch gesagt.
Also mit dem Programming möchte ich eigentlich einen Ort schaffen, wo Leute gesehen werden, wie sie sind, angenommen werden, wie sie sind und den Sport mit Freude ausüben können. Gesund, vor allem gesund und nachhaltig. So, das ist meine Vision von dem Programming. Ich würde mir wünschen, dass die Leute sich das einfach angucken, vorbeikommen, mal testen, sagen, hey, ist was für mich oder halt auch nicht. Ja, und ich lerne mindestens genauso viel wie meine Coaches von denen, also einfach vom Feedback und wie Menschen lernen, was gut ankommt, wie man Bewegung vermitteln kann, was Freude macht, was auf die Langfristigkeit halt auch funktioniert und sie vor allem fit fürs Alter macht so und für den Sport, wenn man es kompetitiv machen will. So, ich glaube, das ist die Vision fürs Programming. Und ich konnte mich bis dato tatsächlich noch nicht von meinem eigenen Athletsein trennen. Ich habe lange überlegt, weil ich auch selber lange krank war jetzt und so, ach, ist jetzt die Zeit einfach um, in der ich den Sport so mache. Aber ich würde tatsächlich, bin ich immer wieder zum Schluss gekommen, ich würde genauso viel trainieren, selbst wenn ich keinen einzigen Wettkampf machen würde, weil es mir so unendlich viel Spaß macht. Und mittlerweile schnuppere ich halt ins Gewichtheben rein. Kommende Woche ist die deutsche Meisterschaft im Gewichtheben. Da trete ich an. Mal gucken, vielleicht gewinne ich einen Blumentopf. Ich weiß es nicht. funktionale Fitness macht mir unendlich Spaß. Ich würde total gerne Powerlifting noch ausprobieren, auch in einem Wettkampf. Also ich glaube, so dieser, naja, jeder ist jetzt Hybridathlet, ne? Aber so das, ja, den vollkommenen Athlet, der ich sein kann, mal austesten, einfach zu gucken, okay, was geht, wie stark kann ich sein, wie schnell kann ich sein. Auch Weighted Calisthenics finde ich richtig interessant. Wenn sich irgendwann mal ein Grid League Team Deutschland findet, ich bin dabei. Also der Aufruf an alle, wer jetzt hier Grid League machen möchte. Grid League ist sozusagen ja, wie CrossFit, nur als Sprint. Jeder hat so seine Spezialdisziplin. Es sind immer ganz wenig Reps und dafür ultra schnell. So, das ist so, weiß ich nicht, gibt die speziellen Gewichtheber, die dann, weiß ich nicht, 5 Clean and Jerks mit 150 Kilo vor Time machen bei den Männern. Oder Frauen, die Triple Touch, das heißt ein Toes to Bar, ein Chest to Bar, ein Barmuscle Up, dann 3 Wiederholungen so schnell wie möglich. Oder Ring-Muscle-Ups mit einem Matball zwischen den Beinen oder so. Das finde ich richtig cool. Und da habe ich halt noch so Bock drauf. Und ich habe immer das Glück, dass mein Trainingsalter, also wir reden ja im Sport immer auch vom Trainingsalter, nicht nur vom Alter generell, sondern vom Trainingsalter. Und Trainingsalter heißt, in dem Moment zählt, wo du richtig angefangen hast zu trainieren. Und jeder Mensch hat, denkt man zumindest momentan in der Sportwissenschaft, so ein bestimmtes Zeitfenster an Trainingsalter, wo man richtig performen kann. Das heißt also, auch wenn du spät anfängst, gibt es ein Zeitfenster, wo du richtig noch Leistung abrufen kannst. Und mein Trainingsalter ist noch nicht so hoch. Ich bin noch nicht mal 10. Und das heißt also, rechnerisch und auch von dem, was mein Körper sagt, also heute hat mich jemand gefragt, ob ich schon merke, dass ich über 30 sei. Nee, merke ich nicht. Also ist auch nicht langsamer geworden oder so.
Da ganz kurz, wie kann ich mein Trainingsalter errechnen? Also ist es einfach wirklich wie, ich habe vor 3 Jahren angefangen, also bin ich 3 oder?
Ja, also in dem Moment, wo du wirklich, wenn jetzt, also vom Trainingsalter redet man ja in dem Moment, wo du anfängst, einen kompetitiv orientierten Sport wirklich auszuüben. Ne? Also wenn ich jetzt, klar, jeder von uns hat vielleicht schon immer Sport gemacht in seinem Leben. Das ist jetzt kein Trainingsalter, das Grundfitness. Das Trainingsalter heißt, wenn du halt Sport kompetitiv ausüben möchtest oder sagst, okay, jetzt gehe ich mal so richtig ins Bodybuilding rein und mache mal einen Splitplan und jetzt will ich hier 2-mal die Woche Beine und Oberkörper trennen. In dem Moment fängst du an, das Trainingsalter zu zählen. Und da kann man schon so ausgehen von, naja, 7 bis 10 Jahre Trainingsalter hast du auf jeden Fall. Ne? Also das ist ja dann oft auch so die Zeitspanne, in der man, wenn man jetzt sehr jung ist und zu Olympia fahren möchte, in der Gymnastik zum Beispiel, im Turnen, im Radsport, das sind oft so diese 10 kompetitiven Jahre, die man halt hat und wo man dann danach irgendwann sagen muss, okay, jetzt macht das Nervensystem nicht mehr mit, die strukturelle Belastung wird so hoch, ich spüre hier jeden Knochen, so langsam muss ich mal ein bisschen weniger machen, sonst, es gibt ja auch noch andere Dinge als Sport. Und insofern rechnest du dann das Trainingsalter, wo du wirklich anfängst reinzuhauen, sage ich mal. So.
Dann habe ich noch Zeit.
Geil, oder? Es ist natürlich auch immer super individuell und wie du dich halt so kümmerst, aber Leistungssport an sich kannst du halt nicht unendlich machen. Dann sagt dein Körper irgendwann so, nee.
Aber das heißt, wir werden ja von dir noch was sehen. Da vielleicht auch die direkte Nachfrage: 2025 Weltmeisterschaft funktionaler Fitness. Bist du am Start?
Aber sowas von. Also zumindest, wenn ich es aufs Treppchen in der DM schaffe, da muss man ja durch. Ja. Deutsche Meisterschaft muss man sich entweder auf Platz 1, 2 oder 3 platzieren, damit man dann nominiert wird. Bei der Europameisterschaft bin ich auf jeden Fall dabei. Die findet nämlich vor der deutschen Meisterschaft statt. Das heißt, der Kader aus dem letzten Jahr fährt. Mhm. Und ja, also bei der Weltmeisterschaft bin ich dabei. Heute wurde announced, dass sie in Brisbane sein wird im November. Wir hatten eigentlich mit September und Melbourne gerechnet. Ja. Nun gut, also anders. Aber ja, ich würde halt ganz gerne tatsächlich versuchen, nochmal meinen Titel zurückzugewinnen, den ich 2023 ja gewinnen konnte. Und in diesem Jahr, wir haben schon 25, also 24 ist es mir nicht gelungen. Da bin ich punktgleich Dritte geworden. Das war sehr schade. Aber ich habe alles gegeben, mehr kann man ja nicht machen, ne? Und 2025 würde ich gerne nochmal Attacke machen. Mal sehen, ob das klappt.
Die Daumen sind gedrückt. Ich würde sagen, erstmal Europameisterschaft, dann die deutsche Meisterschaft und dann im besten Falle Brisbane.
Genau, also die Weltmeisterschaft. Auf jeden Fall hart Bock. Auf jeden, so, das steht
fest. Es wird wie so ein, ich dachte schon, wie so ein Schultrip, wenn dann alle zusammen in den Flieger.
Also das ist aber auch mit den Masters im Masterkader, das ist schlimmer als bei den Kids, sagt ihr. Das geht ab.
Wie schlimmer?
Ein Gequatsche. Wir machen immer WGs zusammen. Ne? Also die Masters, die Athleten gehen dann zusammen in eine WG und die treten auch immer über 3 Tage an. Und dann wird sich da gegenseitig gecheert, weil die meisten treten ja in unterschiedlichen Kategorien an. Mhm. Und dann kann man immer für die anderen da sein und ja, hört sich dann an, was der Judge wieder gesagt hat. Naja, es ist ein Fest mit den Masters. Das ist der Hammer.
Ja, das ist doch ein guter Aufruf für alle Master-Athletinnen draußen, die vielleicht ein bisschen kompetitiver unterwegs sind, in den nächsten Jahren vielleicht doch nochmal die DM anzupeilen und ein Ziel zu haben, damit man auch mal so eine Klassenfahrt mitmachen kann.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch das, warum alle mitmachen, weil es einfach so cool ist untereinander und weil wir halt den Sport machen, den wir alle gerne mögen und weil man einfach nochmal Kind sein kann. Zusammen. Und es ist halt völlig egal, ob du in der 65 antrittst oder in der 35er Kategorie. Alle sind halt einfach gut drauf, unterstützen sich und Ellenbogen gibt es da an sich nicht mehr. Wenn jemand was besser kann, dann sag mal, gut gemacht. Richtig gut gemacht. Und das ist halt so das, was Spaß macht.
Weißt du, wie viele Athletinnen von dir bei der DM jetzt antreten? Ungefähr geschätzt?
8?
Ja, sind schon ein paar mit dabei.
Ja, ich glaube 8.
Auch der 76-Jährige?
Nein, der macht keinen kompetitiven Sport. Der macht einfach
es gibt mit. Ja auch eine 65-Plus-Kategorie.
Ja, tatsächlich. Ich glaube auch, es gibt 4 Plätze in diesem Jahr in der 65. Die wächst
für
langsam.
Für die Deutschen 4 Plätze. Mhm. Wow.
Ja, die wächst, die Kategorie.
Wir hatten ja einen Athleten jetzt mit. Ich glaube, 1,65 plus Athleten aus Deutschland war bei der Weltmeisterschaft in Budapest dabei.
Wir hatten Heinrich.
Ja.
Der war, ich glaube, der ist schon 70, aber er muss in der 65 antreten, weil es noch keine 70er-Kategorie gibt. Ja. Und Angelika in der 65 plus.
Auch 65
plus. Oder 60.
60 bis 65 gibt es auch, 64.
Dann ist Angelika noch in der 60 bis 64. Und Heinrich ist noch mal älter. Ja. Und Heinrich hat auch seinen ersten Rope Climb geschafft. Also am Seil hochklettern auf 4,50 Meter. Hat er echt durchgezogen. Das war sein erster. Das war so cool.
Mit 70.
Ja. Ist das nicht Wahnsinn?
Ja. Ja.
Das ist einfach sau cool.
Ist er bei dir im Coaching jetzt dann, da frage Heinrich?
Nee, Heinrich ist bei Cross, nee, nicht mehr CrossFit, bei Community Fitness Blue Pit in Köln. Der trainiert mit, wo die Bundestrainer sind.
Ja.
Da trainiert er. Ja. Und wird
speziell vorbereitet. Wie geil, mit 70.
Ja, wo Hendrik Heim und Marcel Lamé Coaches sind, da trainiert er Heinrich in der Box.
Ja. Ja, weil ich glaube auch da, wenn du eben ein 65 plus Masterathleter, der auch noch kompetitiv trainieren will, ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn, was wir vorhin schon hatten, Klassen mitmachen. Aber wie beeindruckend, einfach mit 70 Jahren ein Rope Climb zu lernen.
Ja, also ich meine, das ist natürlich nicht die Hauptzielgruppe. Ich sag mal, die Hauptzielgruppe ist irgendwie zwischen 30 und Ende 40. Also das sind die, die halt sagen, okay, komm, ich gönne mir das, ich mache das für mich, ich möchte den Sport nochmal richtig lernen. Und das sind auch die, die sagen, mit den Skills, das interessiert mich auch. Also wenn du jetzt mit Älteren arbeitest, da geht es ja dann darum, einfach die Grundfitness zu erhalten. Okay, wie weit kann ich das pushen? Kann ich einen Skill überhaupt noch lernen? Ja oder nein? Also da geht es dann auch nicht mehr um Handstand-Push-Ups, also sprich Handstand, Liegestütz oder so. Dann geht's, die machen halt Wallwalks, sprich an der Wand hochlaufen und wieder zurück. Also manche Skills fallen dann ja auch raus. Ne? Also das ist dann schon echt die Ausnahme, Talente und Ausnahme, Leute, die einfach den Willen haben, das nochmal auszureizen, so, was einfach unendlich beeindruckend ist und ein Vorbild für uns alle sein sollte. Aber die Hauptgruppe der Masters-Athleten, also wir haben auch welche, wir meinen ja diese Camps, ne, die kommen dann auch mit Anfang 20 und sagen, ich finde die Gemeinschaft einfach so cool, macht mir so viel Spaß. Und ich sage, bist du jetzt sicher? Und dann gehen die raus mit einem strahlenden Lächeln und sagen, geile Sache, mir hat total viel Spaß gemacht. Ich immer sage, ich zwinge ja keinen zu kommen. Aber ja, also es gibt auch durchaus Jüngere, die halt mit uns trainieren, ne, weil sie das Programm einfach mögen oder ihnen zusagt. Aber ja, so der, ich weiß, es ist für dich noch ein bisschen unangenehm, so mit den Älteren, aber so alt sind wir gar nicht.
Ich gehe ja auch langsam auf die 30 zu. Ne?
Und danach geht es erst richtig los, Judith.
Das höre ich öfters und ich freue mich drauf, weil ich in meinem Kopf immer noch denke, ob es jetzt der Sport ist oder nicht. Aber ich sage mir immer so, ab 30, dann,
ja, dann bist du groß.
Dann geht es bergauf. Dann bin ich groß.
Ja. Ja, mit 20 ist man halt noch in den 20ern. Manchmal wird man auch insbesondere als Frau nicht ganz so ernst genommen und so, weil man ist ja noch so jung. Das hat eigentlich überhaupt damit gar nichts zu tun, ja, weil ich würde sagen, heute denke ich noch genauso wie mit Anfang 20. Das hat, also hat sich gar nicht geändert. Ja, es ist so, wie wenn man selbst mal denkt, na, mit 16 war ich doch schon so wie heute. Klar, okay, hast mehr erlebt und so, aber vom Typ her war man meist schon irgendwie auch so, wie man ist. Und mit 30 hatte ich so gedacht, so, ja, auf einmal nehme ich die Leute irgendwie ernster. Vielleicht auch nur so ein Selbstding, weiß ich nicht. Aber
ich bin gespannt, was passiert. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis dahin. Auf jeden Fall sind wir nämlich schon am Ende angekommen. Eine wichtige Sache steht noch aus, Alina.
Die wichtigste.
Und normalerweise habe ich die Ehre, dass ich immer meinem Gast live vor Ort den Bizeps messen darf und dann das überraschte oder enttäuschte, was auch immer, Gesicht sehen kann. Vorweg, das sage ich gerne wieder, der Bizeps sagt nichts darüber aus, wie stark man ist.
Das hoffe ich. Ich habe keinen.
Ja, dann magst du uns mal deine Nummer verraten?
Ja, kann ich gerne, weil ich damit gar nichts anfangen kann. 34 Zentimeter.
34 Zentimeter, ja. Das ist im Durchschnitt bei den Frauen, würde ich sagen, ich müsste mal einen Durchschnitt rechnen, stelle ich fest, ich würde sagen im mittleren Bereich.
Hey, das ist gut.
Ich rede jede Folge über sie, aber als Frau dürfen wir uns nicht mit ihr vergleichen, das ist Chiara. Die liegt zu weit weg, die ist beim 40er
Umfang. Ja, Moment, aber Chiara wiegt doppelt so viel wie ich. Das ist okay. Ja, ja, damit kann ich leben.
Sie hat doch wirklich den größten Abstand zu allen. Dann kommt nämlich Julia mit dem 36er Bizeps erst, also 4 Zentimeter Unterschied. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch bei den Frauen? Viele Vieren. Wir haben auch 32er, 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 31er. Also als Frau liegst du in der Mitte.
Das ist doch schön. Das ist gut. Ich hab lange in Flexen geübt. Es gelingt mir noch mittelmäßig, aber zumindest funktioniert der Bizeps, wenn ich ihn brauche. Und darauf kommt es ja an.
Darum geht es auch. Es hat ja auch alles ein bisschen mit Genetik zu tun, ne? Wie viel wiegt man, wie groß ist der Bizeps. Ja. Darum ist es der Spaß am Ende auch ein bisschen für mich.
Wie groß ist dein Bizepsumfang?
Also ich hatte ihn zuletzt im Dezember mit Julia nachgemessen, da war es 36, er ist gleich geblieben, ich war enttäuscht.
Stabil.
Und jetzt hatte ich letztes Wochenende, aber da darf man sich nicht drauf verlassen, war ich auf einer Party abends und da war eine aus dem, also die normal gepumpt hat und alle, wie haben sie die genannt, Stahl, irgendwas mit Stahl, ich weiß den Namen nicht mehr. Und alle waren halt so, boah, die ist so sportlich und so krass und ich muss gestehen, denn wenn man so CrossFit macht und andere gehen einfach, in Anführungszeichen, nur im Gym pumpen, kommt schon das Ego durch. Und man denkt so, also so stark kannst du doch gar nicht sein. Und dann haben wir einen Bizepsvergleich gemacht und wir hatten aber nur ein, wie heißen sie, Zollstock. Und dann haben wir ein Kabel genommen, also so ein iPhone-Kabel und haben halt das Kabel erst genommen, rumgemessen, festgehalten und dann an den Zollstock gelegt. Da, also laut dieser Messung, die bestimmt nicht korrekt ist, hatte ich sogar einen 38er Bizeps, wo ich dachte, 2 Zentimeter innerhalb von 2 Monaten.
Ja, du hast vielleicht auch einfach Gains gemacht.
Ja, ich glaube, das liegt an Berlin tatsächlich. Ja. Ich habe weniger trainiert hier, weil ich die Zeit nicht mehr hatte. Habe die Klassen aber mitgemacht und ich finde die unglaublich gut, die Klassen hier. Also ich war richtig happy. Ich habe Handstand Walk drin gehabt, ich habe Barmaslabs drin gehabt, was ja auch nicht selbstverständlich ist, finde ich, in vielen Boxen.
Ja, ja.
Gut gegessen, weil an der Stelle Shoutout an meine Mitbewohnerin, bei der ich wohnen durfte, die liebe Daisy, die hat immer sehr gut sich um mich gekümmert und wir haben abends viel zusammen gekocht und mittags dann auf der Arbeit nochmal gegessen. Also ich habe schon mehr gegessen als sonst. Es ist alles in den Bizeps natürlich gegangen.
Offensichtlich, es kann nicht anders sein.
Das so soll es auch sein. Mit einem Zollstock. Ja, aber nun gut. Dafür kann ich noch nicht so viel. Das kommt dann noch.
Ich finde es schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute mit dabei warst. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr wertschätzendes Gespräch auch geführt. Und ich hoffe, dass viele Zuhörer, Zuhörerinnen auch nochmal was lernen können. Vielleicht auch, wenn ihr noch nicht in dem Alter angekommen seid, aber für eure Zukunft oder vielleicht ja auch für eure Eltern, wer weiß. Also ihr könnt die Folge auch gerne mal teilen mit Menschen des reiferen, höheren, welche haben wir noch? Erwachsene Menschen, alle Begrifflichkeiten des Alters ab 30, teilen, wo ihr meint, hey, das wäre doch mal spannend, dass sie vielleicht auch ein paar Informationen dazu bekommen. Und wenn diese Menschen Fragen haben oder was wissen wollen oder vielleicht ja mal einen Coach bekommen möchten, der sich super gut auskennt für diese Altersklasse, könnt ihr euch gerne an Alina wenden. Ich packe euch ihren Instagram-Account in die Shownotes oder ihr schreibt mir und teilt gerne die Folge weiter. Alina, gibt es noch etwas, letzte Worte, etwas, was du sagen möchtest?
Nein, ich bin einfach happy, dass wir das Gespräch geführt haben. Danke, dass du dich auf die ältere Generation eingelassen hast. Ich glaube, das war auch eine Herausforderung für dich. Ja, ich freue mich einfach total, dass die Community mittlerweile auf eine andere Weise zusammenwächst. Ja, ich glaube, da erleben wir momentan einen sehr großen Umschwung. Im Zusammenhalt auch oder auch in Bezug auf Werte momentan, was passiert mit CrossFit, funktionaler Fitness, wie definieren wir uns, wie stellen wir uns auf, und ich erlebe eigentlich, dass wir immer mehr zusammenrücken, dass die verschiedenen Sportarten näher zueinander kommen, dass sie wertschätzender miteinander umgehen, dass wir als Athleten, die halt gerne einen komplexen Sport machen, auch viel entdecken dürfen, viele verschiedene Bereiche reinschnuppern dürfen und auch willkommen sind, und das empfinde ich als sehr wertvoll, und ich glaube auch, dass wir das heute noch ein Stück weit mehr vorantreiben konnten oder ein Stück weit noch mehr Verbindung geschaffen haben. Und das macht mich sehr dankbar und freut mich sehr.